Wir haben wieder eine pickepackevolle Sendung heute. Wir reden erneut über den Rohstoff der Woche, Ölpreis ohne Entspannung. Als Sektor der Woche habe ich Ihnen den SOX-Index, den Philadelphia Semiconductor Index, der Halbleitertitel, mitgebracht. Wir reden dann, auch im Tech-Bereich, über unsere Sorgenkinder der Woche, Softwareaktien, und schauen heute noch einmal auf die SAP. Dazu kommt das Getränk der Woche, Coca-Cola, mit extrem starken Quartalszahlen. Lassen Sie uns direkt loslegen mit unserem üblichen Intro. Herzlich willkommen bei Ihrer St. Galler Kantonalbank mit einer neuen Ausgabe von Winklers Weitblick. Der Titel der heutigen Ausgabe lautet: Die Woche der Daten, Notenbanken und Berichtssaison in Höchstform. Mehr dazu gleich. Wir haben Mittwoch, den 29. April, wie immer Mittwochvormittag, früher Morgen nehmen wir auf, und mein Name ist Michael Winkler. Herzlich willkommen. Letzte Woche hatten wir uns die aktuelle Situation im DAX angeschaut. Wieder neutral, da hat sich nichts geändert. Das Gleiche galt für den Schweizer Aktienmarkt, den SLI. Ich sprach im Sentiment der Woche: Die Gier ist zurück, auch daran hat sich nichts geändert, also absolut unverändert. Wir sprachen über die starken US-Indizes und wir hatten eine ausführliche Analyse zum Verteidigungs- und Rüstungssektor, der momentan unter Druck steht und seine Überhitzung abbaut. Auch daran hat sich in der letzten Woche nichts geändert. Was haben wir heute? Wir starten mit drei Zuschauerfragen von Ihnen. Lassen Sie mich direkt beginnen. Ihre erste Frage: Welchen Geldmarkt-ETF können Sie empfehlen, wenn Sie Swap-basierte nicht möchten, wenn Swap-basierte nicht gewollt sind? Und die Frage war sogar noch ein wenig ausführlicher. Bleiben wir aber erst einmal bei dem Swap-Thema. Dazu kommt: Erstens, konkrete Empfehlungen gebe ich hier sowieso nicht. Also wir reden über viele Dinge, wir analysieren viele Dinge, aber Sie bekommen hier von mir keine konkreten Empfehlungen. Wir sagen häufig, was wir mögen, was wir nicht mögen. Insofern wird das auch für den Geldmarkt-ETF gelten. Dazu kommt, den Sie angesprochen haben, den Swap-basierten Geldmarkt-ETF von den X-Frackers, der ist hier bei uns im Euroraum mit Abstand der allergrößte. Es sind nämlich über 20 Milliarden Euro investiert. Und das ist ungefähr viermal so groß wie der nächste, der dann auch noch Swap-basiert ist. Also Sie können natürlich, wie immer, wenn es um ETF geht, kann ich sagen, gehen Sie auf zum Beispiel Just ETF und selektieren Sie und suchen Sie und schauen Sie. Insofern habe ich erst einmal mit dem Swap-basierten kein Problem. Und wenn dort 20 Milliarden liegen, das werden sicherlich nicht nur Privatkundengelder sein, sondern auch viele institutionelle, dann scheint das schon wohl für viele okay zu sein. Sie können aber auf Just ETF definitiv auch nach, ja, richtig physisch abbildenden Geldmarkt-ETFs selektieren. Die Unterschiede sind alle relativ gering. Kostenquoten sind ähnlich, die Renditen sind ähnlich, die knapp unter 2% liegen. So viel nur dazu. Aber Ihr weiterer Teil der Frage war, und das habe ich dann auch erst extra noch einmal heraussuchen lassen: Eine Benachrichtigung von meiner Bank zum X-Tracker Overnight Return Swap, das war dieser ETF, dass die Bank eine Hauptversammlung abhält, hat mich irritiert. Die DWS, also DWS steht ja hinter den X-Tracker, hat dazu bis heute keine Stellungnahme abgegeben. So, und jetzt wollen Sie wissen, was da los ist. Ich habe für Sie ein wenig recherchiert und die Antwort lautet relativ simpel: Dieser Geldmarkt-ETF läuft unter X-Trackers 2, ist keine Geldmarktfondsgesellschaft, sondern in der Rechtsform eine Luxemburger SICAV, unter welcher eben sehr viele der ETFs von den X-Trackers dort aufgelegt wurden. Und jetzt kommt es, um Ihre Frage konkret zu beantworten: Eine SICAV hält jährlich ihre Jahreshauptversammlung ab. Und sie ist eine Investmentgesellschaft, bei der die Anleger Aktionäre sind. Also insofern haben Sie deswegen auch eine Benachrichtigung bekommen. Sie brauchen dort nicht hin und Sie brauchen auch nicht irritiert sein. So viel zu Ihrem Geldmarkt-ETF. Unsere zweite Frage. Hier geht es wieder um das Thema Dividenden und Dividendenaktien. Und Ihre Frage lautet, welche Dividendenaktien ohne Quellensteuerabzug finden Sie für ein langfristiges Dividendendepot interessant? Beginnen wir zunächst einmal wieder mit der steuerlichen Situation. Wir machen, können, wollen und dürfen sowieso keine steuerliche Beratung geben. Ich kann dazu nur sagen, für uns hier in Deutschland, der in Deutschland steuerpflichtig ist, der Anleger, hat zum einen mit deutschen Dividendenaktien seinen Sparerfreibetrag, danach hat er eben auch einen Abzug. Es gibt aber auf dieser Welt, weil Sie danach fragten, gewisse Länder, bei denen dieser Steuerabzug an der Quelle, Quellensteuerabzug, nicht stattfindet. In der Regel findet er überall statt. Wir kennen das Thema in Frankreich, wir kennen das Thema in der Schweiz, wir kennen es überall. Und die Frage hat für Sie mein lieber Kollege Christian Gombert herausgesucht. Und für deutsche Anleger gibt es dazu wirklich nur sehr wenige Länder, in denen Dividenden tatsächlich ohne Quellensteuer ausgezahlt werden. Dazu zählen aktuell das Vereinigte Königreich, also UK, Hongkong und Singapur. Ja, und jetzt können wir noch über die Sinnhaftigkeit von Investitionen in diesen Regionen oder Ländern sagen, vor allem Hongkong und Singapur. Aber schauen wir mal auf die durchschnittlichen Dividendenrenditen in diesen Märkten, um Ihnen ein Gefühl zu geben. Der FTSE 100, also der Standardwerteindex aus UK, bietet derzeit im Schnitt eine Dividendenrendite von rund 3,4%. In Hongkong der Hang Seng Index etwa 3,3%. Und der Straight Times Index aus Singapur mit etwa 4,6% Dividendenrenditen, wenn man sich ETFs zum Beispiel dieser Länder dann anschauen möchte. Ansonsten, wenn es um das Thema Einzelaktien geht, ist für uns entscheidend, also vielmehr für Christian Gombert, unabhängig vom geografischen Fokus halten wir es jedoch für entscheidend, den Blick auf grundsätzlich Qualitätsunternehmen zu richten. Insbesondere auf solche, und das wissen Sie, wir haben schon häufig darüber gesprochen, die ihre Dividenden kontinuierlich und verlässlich steigern. Typischerweise finden sich diese Eigenschaften in den Bereichen oder Sektoren Versicherungen, Pharma, Basiskonsum und aktuell ergänzen auch Versorger dieses Qualitätscluster auf interessante Weise. Wenn Sie darüber hinaus noch Einzelwertideen suchen, schauen Sie in unsere Dividendenstrategie, Dividendenfokus, die der Christian Gombert managt. Da können Sie alle Werte dann auch sehen. Das war die Frage zum Thema Dividendenaktien, Quellensteuerabzug. Sie hatten mir noch eine dritte Frage mitgebracht, die auch wieder eine strukturelle Frage ist, die sehr spannend ist und die auch nicht immer schwarz oder weiß beantwortet werden kann. Wie viele Einzelpositionen würden Sie Privatanlegern für ein diversifiziertes Depot empfehlen? Ja, das kommt wirklich wieder auf den Einzelfall an. Einzelpositionen, reden wir jetzt mal von dem Aktiendepot. Wie viele Aktien, wenn Sie nicht über ETF Ihre Struktur abbilden, wie viele Aktien, wenn Sie ein Freund von Einzelaktien sind, sollten Sie, um diversifiziert zu sein, in einem Depot haben? Ja, schwierige Frage. Ich versuche sie trotzdem zu beantworten. Grundsätzlich würde ich sagen, schon mal unter 20 Aktien sollten es nicht sein. Dazu aber auch einige Anmerkungen. Wenn wir in die verschiedenen Regionen dieser Welt investieren möchten, also wir möchten eventuell in die USA investieren, wir möchten eventuell in Europa, auch dort haben wir mehrere Länder investieren, wir möchten vielleicht in China oder die Emerging Markets, so da haben wir schon einige Themen. Wenn wir das jetzt noch auf Sektoren splitten wollen, dann kommen einige weitere hinzu, insofern ist 20 sogar eventuell relativ wenig. Und wenn dann die 20 Aktien eventuell noch die 20 größten aus dem MSCI World sein sollten, das dann zu 80% oder 90% Tech-Aktien sind, dann haben Sie auch kein diversifiziertes Depot. Also insofern, mir wäre 20 zu wenig. Ich würde eher auf 30 bis 40 Aktien gehen, wenn man das in Einzelaktien abbilden möchte. Meine Meinung, man muss nicht in Einzelaktien investieren. Wir haben so viele ETFs, die eine hervorragende Struktur in einem Depot darstellen können. Aber wenn Sie über gewisse Sektoren und gewisse Regionen und vielleicht noch gewisse Stile wie Momentum, Growth, Value, Dividende, all das breit diversifiziert in einem Depot haben möchten, wäre ich eher in dem Bereich auf jeden Fall 30 bis 40 verschiedene Positionen. Hoffe, das hat Ihnen geholfen. So viel zu unseren Zuschauerfragen. Vielen Dank dafür. Wir starten mit unseren Themen. Erster Punkt, Rohstoff der Woche. Ich muss leider noch einmal auf den Ölpreis eingehen. Ich hatte Ihnen vor einigen Wochen die Entspannung beim Ölpreis mit einer Topbildung bei $115 gezeigt. Wir waren bei Brent um oder unter $100 gefallen und dachte, das sieht ganz gut aus. Aber der Ölpreis ist schon wieder angestiegen. Brent aktuell bei 110. In den USA schaut man sehr gerne auf WTI. Und das ist im Bereich dann von $100 inzwischen. Und das zeigt einfach nur, wir kriegen keine wirkliche Entspannung momentan in den Ölpreis hinein. Und jeden Tag, den die Ölpreise länger so hoch bleiben, also Brent deutlich über der $100-Marke, bedingt das nichts anderes als wirklich eine eher Wachstumsabschwächung gerade von konjunktursensitiven, energieintensiven Industrien und Sektoren. Bestes Beispiel, Europa. Wenn Sie letzte Woche auf die Frühindikatoren geschaut haben, die wir bekommen hatten. Wir hatten letzte Woche ZEW-Index, deutlich schwächer. Wir hatten die Einkaufsmanager aus der Eurozone, deutlich schwächer. Wir hatten letzten Freitag IFO-Index, deutlich schwächer, 6-Jahrestief. Also hier merken wir, wir hatten von der Bundesregierung die Wachstumshalbierung für dieses Jahr erwartet. Also all diese Dinge zeigen, konjunkturell ist dieser sehr hohe Ölpreis nicht unbedingt förderlich. Vor allem, wenn ich dann in Regionen, in Aktienmärkten unterwegs bin, die nicht so stark tech-lastig getrieben sind wie die US-amerikanischen. Also Ölpreis immer noch ohne Entspannung und wir sehen aktuell sogar, der MACD dreht sogar auf Long. Also mal schauen, wie lange das so weitergeht. Aber für die Weltkonjunktur wären bald deutlich sinkende Ölpreise wichtig. Insofern ist das, was wir hier sehen, wieder $110 für das Barrel bei Brent, nicht unbedingt sehr positiv für eher zyklische Industrien. Kommen wir zu einem positiveren Sektor. Unser zweiter Punkt, der Sektor der Woche. Wie gesagt, der Philadelphia Semiconductor Index, der SOX Index. Also der Index, in dem die Halbleiteraktien notiert sind. Und da muss ich sagen, ja, da geht wirklich die Post ab. Eine extreme Kursrallye. Wenn wir in den Kursverlauf der letzten 12 Monate hineinschauen, sieht das einfach erst einmal grundsolide aus, weil die Durchschnittslinien pink 38 Tage, grün 100 Tage, blau 200 Tage. Sie steigen alle relativ gemächlich an. Vor wenigen Wochen war der Index noch in dem Bereich dieser Durchschnittslinien und hat jetzt halt sich nach oben abgesetzt. Allerdings, wenn wir auf die Levels und die echten Kursveränderungen schauen, da muss ich sagen, da ist in den letzten 3 Wochen einiges oder 4 Wochen einiges passiert. Wir waren Ende März bei dem SOX-Index bei einem Indexstand von etwa gut 7000 Punkten. Das war auch im Bereich so der grünen, der 100-Tage-Linie. Alles nicht Dramatisches. Wir stehen heute bei 10.400 Punkten. Das heißt, wir haben in den letzten 4 Wochen auf Indexebene eine Kursrallye von rund 50% hingelegt. Ich will nicht sagen, dass das krank ist. Nein, weil die Zahlen, die dort berichtet werden von den Chipherstellern, die sind ja extrem stark, absolut. Aber auch die Kursreaktionen sind extrem stark. Das bedeutet, auf dem heutigen Kursniveau, selbst auf der Tagesebene, ist der Abstand zu den Durchschnittslinien extrem groß. Also 10.400 allein zu 8.500 Punkten, das haben über 2.000 Punkte, also über 20% allein zur 38-Tage-Linie. So, und die 200-Tage-Linie liegt bei gut 7.100, das heißt, wir liegen fast 50% oberhalb unserer 200-Tage-Linie. Wenn wir auf die Indikatoren noch schauen, MACD ist noch long, ja, eine laufende Rallye, aber erreicht auch momentan einen massiv überhitzten Bereich und der RSI-Index unten zeigt das auch an. Also die Halbleiter, die sind im Tech-Bereich die Zugpferde, ganz klar, ganz starke Zahlen, da spielt die Musik, aber auf Indexebene 50% in 4 Wochen, das ist schon eine klare Überhitzung, auch wenn die grundsätzlichen Trends intakt sind. Und um Ihnen dafür ein Gefühl zu geben, noch ein Blick auf die strategische Ebene, die Wochenebene für die letzten 5 Jahre. So, und auch hier können wir sehr schön sehen, warum ich gerne auf die Wochendurchschnittslinien schaue. Vor einem Jahr, genau im April 2025 in der Korrektur, erreichte der SOX-Index die blaue Linie, die 200-Wochen-Linie. Das war bei knapp 4000 Punkten, hat sich von dort oben abgesetzt. Wir sehen jetzt Ende März diese 7000 Punkte, die wir gerade hatten. Das ist die 38-Wochen-Linie. Aber auch davon sind wir halt momentan von allen Durchschnittslinien gerade auf der Wochenebene weit, weit entfernt. Und auch die Indikatoren im Wochenbereich sind im massiv überhitzten Bereich angekommen. Also wenn Sie sich den MACD anschauen, ja, er ist long, aber auf einem Niveau, das wir viele, viele Jahre nicht hatten. RSI auf Wochenebene auch im überhitzten Bereich angekommen. Es ist ein starker Trend, grundsätzlich okay, aber er ist extrem heiß gelaufen. Also da würde ich jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt hinterherrennen wollen. So viel zu unserem zweiten Punkt, der Sektor der Woche, die Halbleiteraktien, der SOX-Index. So, kommen wir zu unserem dritten Punkt. Wir bleiben im Tech-Bereich, kommen aber eher zu unserem Sorgenkind der Woche, Sorgenkind des Monats, Sorgenkind des Jahres. Wir schauen noch einmal auf die Software-Aktien und beschäftigen uns heute hier noch einmal mit der SAP-Aktie. Auch hier wurden im Rahmen der Berichtssaison Umsatz- und Ertragszahlen für Q1 gemeldet. Sie waren besser als erwartet. Deutlich zweistellig, oberhalb von 20% steigende Margen. Alles insofern nach wie vor in Ordnung. Wenn wir uns die Schätzungen der Analysten für die Geschäftsjahre 2026, also dieses Jahr, 2027 und 2028 anschauen, was ist an Umsätzen geplant oder erwartet? Für dieses Jahr 40 Milliarden Euro, für nächstes Jahr 45 Milliarden Euro und für das Jahr 2028 momentan 50 Milliarden Euro. Der Free Cash Flow, auch für uns immer eine sehr wichtige Kennzahl. Bei ihm werden für dieses Jahr etwa 10 Milliarden Euro erwartet, nächstes Jahr etwa 11 Milliarden und für das Jahr 2028 13 Milliarden Euro. Bedeutet für den Gewinn je Aktie dieses Jahr etwa 7 Euro, nächstes Jahr etwa 8 Euro und übernächstes Jahr etwa 10 Euro erwartet. Wie schaut das mit der Bewertung aus auf KGV-Basis? Sie bekommen die SAP heute mit einem Kursgewinnverhältnis für dieses Jahr jetzt etwa bei 20. Das KGV für 2027 beträgt dann nur noch 18. Und wenn wir 2 Jahre nach vorne schauen, bis in das Jahr 2028, bekommen Sie die SAP zu einem KGV von 15. Historisch günstig bewertet. Wo liegt das Problem? Das Problem haben wir ja schon mehrfach thematisiert. Die Panik und die Angst der Anleger, dass die künstliche Intelligenz die Geschäftsmodelle der Softwareaktien ruinieren wird. Bisher ist davon, muss ich sagen, bei einigen Unternehmen noch nichts zu sehen. Ich habe Ihnen dazu noch zwei weitere Informationen mitgebracht. Als Ergebnis, als Reaktion auf die letzte Woche publizierten Geschäftszahlen, wenn ich mir die Analystenschätzungen anschaue und wir haben 32 Analysten, die die SAP verfolgen, von denen haben 27 die Aktie immer noch auf Kauf und alles, was eben ab dem 24. April letzte Woche gemeldet wurde, wenn ich mir die Kursziele so anschaue, 215, 215, 175, 208, 185, 225, 205, 230, 200, 210, 193, 200, 276, 285 Euro. Der Durchschnittskurs aller über 30 Analysten liegt momentan bei gut 210 Euro. Und jetzt schauen wir noch einmal auf die Aktie selbst, um sie aktuell zu beurteilen. Ja, und das ist eben das Trauerspiel, deswegen eben das Thema unser Sorgenkind der Woche. Vor einem Jahr bei 280, in den letzten Wochen bei 140. Meine Überschrift dazu, jetzt reicht's mit den Kursverlusten. Wie sieht die Aktie technisch aus? Naja, wir haben natürlich nach diesem Kursrückgang fallende Durchschnittslinien, das ist klar. Und auch jetzt notiert die SAP-Aktie immer noch unterhalb der 38-Tage-Linie, die noch massiv fällt. Die ist jetzt bei 153, die Aktie ist bei 149. Also auch das ist alles noch nicht schön. Was sehe ich aber auch, wenn ich in den unteren Teil der Grafik schaue? Wir sehen im MACD-Indikator seit Februar und bis jetzt zum ersten Mal seit langer Zeit eine positive Divergenz. Was meine ich damit? Die neuerlichen Tiefstände, die SAP jetzt im April bei 140 Euro noch erreicht hatte, wurden vom MACD nicht bestätigt. Er hat ein höheres Tief gebildet, er ist auf Long, bedeutet hier rein technisch, das könnten so langsam die ersten Chancen auf eine Bodenbildung sein. Das ist im kurzfristigen Bereich dazu. Was hat mir mein lieber Kollege Christian Gombert noch zu SAP mit ausgearbeitet, auch zu diesem Sektor, auch im Vergleich zu den US-Titeln, zum Beispiel wie ServiceNow? Seine Meinung, SAP wird deutlich defensiver bewertet als die US-Pendants, als zum Beispiel ServiceNow. So, die US-Titel haben auch heute noch immer noch eine typische US-Tech-Prämie, da dort das langfristige Wachstum einfach höher eingeschätzt wird. Und wenn wir nochmal Europa versus USA schauen, die europäischen Tech-Werte, wie jetzt eben zum Beispiel SAP, bieten unserer Meinung nach aktuell ein besseres Risikoertragsprofil. Die Bewertung, die Cashflows, geringere Erwartungslast, während die US-Werte stärker wachstums- und sentimentgetrieben sind. Und zum Thema Substituierungsrisiko durch die künstliche Intelligenz, bei diesen Titeln gering unserer Meinung nach. SAPs tiefe Integration in die Unternehmensebene und die Datenbasis sind unserer Meinung nach schwer ersetzbar. Insofern könnte das so langsam etwas sein nach diesem dramatischen Kursverlust. Das hier ist die taktische Ebene in diesem Bereich 140, 150. Wie gesagt, auf der taktischen Ebene muss SAP zumindest mal die 38-Tage-Linie, die weiterfällt, überwinden, um eine langsame Verbesserung hinzubekommen, weil per Saldo ist es immer noch ein intakter Abwärtstrend mit eventuell ersten Chancen auf die Bodenbildung. Auch bei der SAP ein Blick auf die strategische Ebene über die letzten 5 Jahre auf Wochenebene. Hier sehen wir eben sehr schön das Ausmaß der Korrektur in den letzten 12 Monaten. Ganz spannend wird für mich der Blick in den unteren Teil der Grafik, der Wochen-MACD, der seit einem Jahr short ist, inzwischen im tief negativen Bereich angekommen ist und dort kurz vor einem strategischen Kaufsignal ist, indem er da unten in diesem stark negativen Bereich ist, kurz davor auf Long zu drehen. Also insofern mit dem Blick nach vorne könnte es definitiv etwas mit der Bodenbildung der Softwareaktien oder hier bei der SAP-Aktie werden. Wie sind wir bei SAP positioniert, falls Sie das interessiert? Wir haben 7 Aktienflex und was ich immer sage, wenn wir Aktien technisch besprechen und überlegen, wie können wir unsere Ideen am besten umsetzen, wenn ich keinen stabilen Trend, zumindest keinen stabilen Aufwärtstrend habe, sondern eben diesen bisher intakten Abwärtstrend, hohe Volatilität und jetzt hoffentlich die Chancen auf eine Bodenbildung, die in der Regel Zeit braucht, nutzen Sie den Verkauf von Volatilität. Wir haben im Aktienflex Puts verkauft, kaufen Sie Discount-Zertifikate, um über diese direkten Investments in dieser Phase, in der die Aktien noch keinen Aufwärtstrend besitzen, einfach ein deutlich interessanteres und attraktiveres Chance-Risikoprofil besitzen. So, dritter Punkt, Sorgenkind der Woche, Softwareaktien mit den ersten Chancen so langsam auf Bodenbildung. Der nächste Sektor im Rahmen der Berichtssaison, wie gesagt, in dieser Woche berichten allein jetzt im S&P, glaube ich, etwa 190 Unternehmen der 500. Es kommen ab heute Abend 5 der ganz großen Tech-Aktien noch. Wir haben insgesamt bis gestern etwa 170 Unternehmen berichtet. Wir haben momentan dort ein Umsatzwachstum von knapp 9%. Wir haben ein Gewinnwachstum von diesen 170 Unternehmen. Das steht bei plus 23%. Also das wird, glaube ich, bis zum Ende nicht durchzuhalten sein. Aber wir sind vor 2 Wochen in diese Berichtssaison mit der Erwartung gegangen, dass die Unternehmen der US-Industrie insgesamt circa 12% Gewinnwachstum liefern können. Diese Erwartungen sind jetzt nach diesen gemeldeten Zahlen der letzten beiden Wochen schon auf etwa 14% angehoben worden. Wobei wir grundsätzlich wissen, ein großer Bereich, ein ganz großer Anteil dieser Ertragssteigerung kommt aus dem Tech-Sektor und wir hatten den Halbleiterindex mit 50% plus in den letzten 4 Wochen gesehen, da haben Sie eine Ahnung, wo das alles herkommt. Aber jetzt etwas gefühlt Langweiliges, aber eventuell auch solide und Gutes. Unser 4. Punkt, das Getränk der Woche, Coca-Cola. Coca-Cola korrigiert seine Gewinnprognose nach oben. Erwartungen übertroffen, Prognose angehoben. Was hat Coca-Cola berichtet? Der Umsatz plus 12% auf über 12 Milliarden US-Dollar. Wobei wir dürfen bei den großen US-Multis grundsätzlich nicht vergessen, wir sind momentan bei einem Euro-Dollar-Kurs in dem Bereich etwa um die 1,17. Das heißt, wir haben eine Euro-Stärke oder eine Dollar-Schwäche. Wenn ich ein großer US-Multi bin, der weltweit seine Geschäfte betreibt, profitiert er über die Umrechnung natürlich von der Dollar-Schwäche, weil die in den anderen Regionen dieser Welt erzielten Erträge dann deutlich in der Umrechnung in den US-Dollar stärker wachsen. Also ein positiver Währungseffekt. Darf man grundsätzlich nicht vergessen, aber trotzdem, die Zahlen waren gut. Volumenwachstum plus 3%. Ergebnis hier, Aktie bereinigt sogar plus 18%. Aber was auch sehr gut ankam bei den Analysten gestern, die Marge ist operativ verbessert worden. Und der Gewinn eben von Marktanteilen im Nicht-Alkohol-Getränkemarkt steigt. Das hat bei Coca-Cola dazu geführt, dass sie die Prognose für 2026 leicht angehoben haben. In der Summe überraschend starke, gute, solide Zahlen. Und jetzt natürlich der Blick auf die Aktie. Was hat die Aktie gemacht? Schauen wir wie immer hinein in den Kursverlauf der letzten 12 Monate und da speziell auf gestern, auf den letzten Tag. Sie sehen dort oben rechts so eine kleine Insel bei 79 US-Dollar. Sie hat einen Sprung nach oben gemacht, während sie in den letzten Tagen noch bei 75 Dollar notierte. Das war so im Rahmen der Konsolidierung der Bereich an der grünen Linie, der 100-Tage-Linie. Das schaut gut aus. Im unteren Teil der Grafik auch sehr schön. MACD scheint eben auf Long zu drehen, ein Kaufsignal zu geben. Bedeutet auf der taktischen Ebene mit dem Blick auf die letzten 12 Monate. Nicht nur im Tech-Bereich finden wir jetzt auch Aktien in einem intakten Aufwärtstrend durch gestern erneutes Kaufsignal. Und das scheint so ein wenig den gesamten Sektor, also Ernährung und Getränke, Food and Beverage, mit neuem Momentum zu erfüllen. Also Coca-Cola sehr stark, Pepsi hatte gut berichtet, auch positiv reagiert. Letzte Woche hatten wir Nestle, was gut berichtet hatte, auch für einen kleinen Kurssprung gesorgt hat. Also es scheint so langsam in diesen doch so lange ignorierten Sektor ein wenig mehr positive Nachrichten zu kommen und mit positiven Kursreaktionen. Ganz kurz noch, wie sieht die Coca-Cola auf der Wochenebene strategisch aus? Solide, muss ich sagen. Wir schauen auf die Wochendurchschnittslinien, alle gemütlich leicht ansteigend, sowohl die 38-Wochen, die 100-Wochen, die 200-Wochen-Linie. Das ist in Summe ein strategischer Aufwärtstrend und wir haben eine starke charttechnische Unterstützung im Bereich um die 72 US-Dollar. Das sind die Kurshochs aus 2024 und 2025. Dort notiert inzwischen auch die 38-Tage-Linie. Also davon sind wir gerade mal nicht mal 10% weg. Der Wochen-MACD scheint auch wieder kurz vor einem erneuten Kaufsignal zu sein. In der Summe schaut das einfach solide aus. Wenn Sie mich nach den Bewertungen fragen, mit den Schätzungen für die nächsten beiden Jahre, das Kursgewinnverhältnis für dieses Jahr etwa 24, nächstes Jahr 23, in zwei Jahren etwa 21. Free Cash Flow, auch hier eine Gewinnmaschine, eine Cashmaschine Coca-Cola. Für dieses Jahr 12 Milliarden Dollar erwartet, für nächstes Jahr 13 und übernächstes Jahr 14 Milliarden US-Dollar. Also es gibt auch solide Sektoren, Unternehmen, sogar in Aufwärtstrends, abseits eventuell eines heiß gelaufenen Tech-Sektors. Unser Getränk der Woche, Coca-Cola. Kurz zusammengefasst, wir haben eine Woche voll mit Terminen. Wir hatten am Dienstag schon japanische Notenbank ohne Beschluss. Wir haben heute die Fed wahrscheinlich auch ohne Beschluss. Wir haben morgen EZB und UK wahrscheinlich auch ohne Beschluss. Es wird sehr stark auf das Wording wegen der Inflationsgefahr und den Ausblicken auf die nächsten Monate ankommen. Wir sind, was das Thema Zahlen angeht, auf dem Höhepunkt der US-Berichtssaison mit 190 Unternehmen aus dem S&P 500 in dieser Woche. Ab heute Abend kommen von den großen Tech-Unternehmen Alphabet, Microsoft, Meta, Amazon, morgen noch Apple. Das heißt, am Ende der Woche und spätestens nächste Woche im Weitblick werden wir mehr wissen. Dazu dann wieder ausführliche, detaillierte Analysen. Was uns nicht gefällt, ist, dass der Ölpreis nicht wirklich herunterkommt, sondern schon wieder ansteigt. Brent bei 110 Dollar belastet definitiv konjunktursensitive Märkte oder Sektoren. Auch das ein Grund, warum Europa momentan dieser Rekordjagd an den US-Börsen nicht folgen kann. Ja, und die Berichtssaison, wie gesagt, die läuft gut. Inzwischen werden ca. 14% Gewinnwachstum in den USA erwartet. Und ein Großteil davon kommt aus dem Tech-Sektor. Bedeutet auch, gezeigt mit dem SOX-Index, die Halbleiteraktien haben und werden auch weiterhin sehr starke Zahlen liefern. Nvidia kommt ja erst noch in einigen Wochen. Und Nvidia hat mit dem Kurshoch, was sie in den letzten Tagen erreicht hat, ganz nebenbei eine Marktkapitalisierung von über 5 Billionen US-Dollar überschritten. Das ist mehr als doppelt so hoch wie alle DAX-Unternehmen zusammengenommen. Heiß gelaufene Aktienkurse, speziell in diesem Sektor. Für uns, glaube ich, taktisch, antizyklisch dann auch interessant oder interessanter. Die Sorgenkinder, die Softwareaktien, liefern bisher absolut gute Zahlen. Und wir sehen charttechnisch erste Chancen auf eine Bodenbildung nach jetzt 12 Monaten Kursrückgang. Und ein langweiliger, solider Sektor Ernährung und Getränke, Food and Beverage, zeigt neues positives Kursmomentum. Starke Zahlen von Coca-Cola, Pepsi und Nestle. Das war's für heute. Ich bedanke mich wie immer für Ihr Interesse. Bin gespannt, was ich Ihnen alles an neuen Daten, Zahlen, Fakten bis nächste Woche im nächsten Weitblick aufbereiten darf. Wünsche Ihnen eine wunderschöne Restwoche und verbleibe wie immer. Es war mir eine Ehre, Ihr Michael Winkler.